Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung hat ihren Teil der milliardenschweren Griechenlandhilfe auf den Weg gebracht. Das Kabinett beschloss heute einen Gesetzentwurf, der eine Kreditaufnahme von mehr als 22 Milliarden Euro in den nächsten 3 Jahren vorsieht. Der Bund will dafür bürgen. Kanzlerin Merkel erklärte, die Hilfe sei unumgänglich. Insgesamt wollen EU und Internationaler Währungsfonds Kredite von bis zu 110 Milliarden Euro bereitstellen.
Nach dieser Kabinettssitzung wird die Kanzlerin von einem Gesetz von enormer Tragweite sprechen. In zahlreichen Sitzungen, Gesprächen und Erklärungen treibt sie jetzt die deutsche Milliardenhilfe für Griechenland voran. Um 13 Uhr die Sondersitzung des Kabinetts. Gleich danach geben sich die Minister die Kanzleramtsklinke in die Hand, mit den Partei- und Fraktionsvorsitzenden, auch der Opposition. Unmittelbar nach ihrer Unterrichtung folgt Schritt 3 auf den Fuß. Kanzlerin und Vizekanzler treten vor die Presse.
Die Reaktion in Form des Gesetzes bedeutet nicht nur, dass wir Griechenland helfen, sondern sie bedeutet, dass wir damit den Euro als Ganzes stabilisieren und damit auch den Menschen in Deutschland helfen. Denn eine stabile europäische Währung ist ein außerordentlich hohes Gut.
Wenn ein Land also über lange Zeit nicht solide wirtschaftet, dann muss das auch in Europa Konsequenzen haben, indem zum Beispiel auch europäische Finanzmittel gesperrt werden können.
Die Kanzlerin will die Opposition in die Milliardenhilfe einbinden. Doch die Linke ist dagegen. SPD und Grüne wollen nur zustimmen, wenn die Regierung die Banken für die Krise zur Kasse bittet oder sich für das internationale Verbot undurchschaubarer Wertpapiere einsetzt.
Wir wollen nicht, dass die deutschen Steuerzahler zum zweiten Mal das Zocken der Banken bezahlen. Und deswegen gibt es Bedingungen für eine Zustimmung.
Retten und regulieren gehört zusammen. Wenn das nicht der Fall ist, dann werden auch die Banken in Zukunft der Politik auf der Nase herumtanzen.
Dieses Gesetz muss verabschiedet werden, aber die begleitenden Maßnahmen müssten dann am Freitag gemeinsam in einem Entschließungsantrag zusammengefasst werden.
Bis Freitag muss das Hilfsgesetz verabschiedet sein. Im Bundestag reicht die Regierung dafür ihre Mehrheit. Doch mit einer dichten Termin- und Gesprächsfolge entfaltet sie Druck auf die Opposition. Rot-Grün soll mitmachen, als Signal an die Märkte, dass Deutschland Griechenland geschlossen unterstützt. Dabei geht es wohl auch um eine Verantwortungsgemeinschaft vor der Nordrhein-Westfalen-Wahl für eine Finanzhilfe, die nicht sehr populär ist.
Die Europäische Zentralbank hat sich heute zu einem beispiellosen Schritt entschlossen, um Griechenland zu helfen. Die Notenbank will vorerst alle griechischen Anleihen als Sicherheit für Kredite akzeptieren, selbst wenn diese Papiere von Ratingagenturen als weitgehend wertlos eingeschätzt werden. Die EZB setzt damit vorübergehend ihre Anforderungen an die Bonität eines Landes außer Kraft. In Griechenland selbst protestierten heute wieder viele Menschen gegen die Sparpläne ihrer Regierung.
Die einen Demonstranten kommen in kleinen Gruppen und blockieren ein Ministerium. Andere marschieren zu Tausenden durch die Straßen Athens. Auf allen Ebenen machen die Gewerkschaften so mobil gegen das Spar- und Stabilisierungsprogramm der Regierung. Heute sind es die Männer der Müllabfuhr, die streiken. Lohnkürzungen, Steuererhöhungen, Stellenstreichungen, fast jeder Arbeitnehmer ist betroffen. Doch verantwortlich seien die Reichen, die Unternehmer und die Politiker, sagen sie, die hätten die Schuld an Verschwendung und Korruption. Ich habe kein Geld gestohlen. Die Regierung soll es denen wegnehmen, die es gestohlen haben. Regierungschef Papandreou rief nach einem Treffen mit Staatspräsident Papoulias alle Bürger auf, die harten Sparmaßnahmen gemeinsam zu tragen. Papoulias verlangt, angesichts der Finanzmisere müssten Steuersünder zur Rechenschaft gezogen werden. Athen will also schärfer kontrollieren, steht aber selbst auch unter Aufsicht von Währungsfonds, EU-Kommission und EZB. So soll die jeweils nächste Rate der internationalen Hilfsgelder erst dann fließen, wenn die IWF-Kontrolleure im griechischen Finanzministerium grünes Licht geben. Der Regierungschef appelliert an die Griechen, zusammenzuhalten. Doch die Gewerkschaften leisten erbitterten Widerstand gegen die Sparpläne Papandreous. Eine Kluft tut sich auf in der griechischen Gesellschaft. Von einer Lösung dieses Konflikts ist das Land aber weit entfernt.
Um die Griechenlandhilfe geht es heute auch in der Sendung Euroangst. Wie sicher ist unser Geld? Gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Darin unter dem Titel Farbe bekennen ein Interview mit Bundeskanzlerin Merkel. Nach dem Untergang der Bohrinsel Deepwater Horizon im Golf von Mexiko hat der Mineralölkonzern BP zugesagt, alle damit verbundenen Kosten zu übernehmen. Experten schätzen diese auf mehrere Milliarden Euro. Täglich ergießen sich an die 800.000 Liter Rohöl in das hochempfindliche Ökosystem in der Küstenregion. Die Behörden verhängten ein vorläufiges Fangverbot. Zigtausend Fischern droht das Aus.
Tiefer Himmel über der Küste, Dauerregen. Und auch der Wind erschwert den Helfern jeden Einsatz von See her. Dennoch, anpacken, um zu retten, was zu retten ist, das ist von jetzt an Tagesmotto. Hier hilft auch die Nationalgarde. Wo immer möglich, verteilen zudem Anwohner und Fischer weitere Schwimmbarrieren. Das ist die Katastrophenbrühe, Öl auf Wasser. Die BP-Leute, die Proben aus dem Meer geschöpft haben, dürfen sie uns eigentlich nicht zeigen. Das Desaster werde enorm sein, sagen sie, und wollen lieber anonym bleiben. Trotzdem, dass sich der Präsident hier gezeigt hat, gibt vielen Zuversicht. In den nächsten Wochen, das wissen alle hier, wird es längs der Küste viel zu tun geben. Wir werden alles unternehmen, um unsere Natur zu schützen und die Betroffenen zu entschädigen, sagt er, und um wiederherzustellen, was zerstört ist, wie es hier schon oft zu tun war. Der Wind treibe den Ölteppich zwar auseinander, heißt es, doch er wachse weiter, solange die Quelle nicht gedeckelt sei. Die Kosten für das alles werde der Ölmulti zahlen, bekräftigt Obama vor der Abreise noch einmal. Die Schnappschüsse taugen manchen nun als Andenken. Das war wichtig, sagen sie. Er musste herkommen und sich ansehen, was hier los ist. Dann bleiben sie erst einmal wieder allein zurück, zwischen Bangen und Hoffen.
Obamas Auftritt hier an der Küste dürfte auch anderswo die Wahrnehmung verändern. BP mag die Gesamtrechnung zahlen und draußen weiter am Bohrloch laborieren. Als obersten Einsatzleiter aber und damit als Verantwortlichen für Erfolg und Misserfolg wird Amerika von nun an wohl den Präsidenten sehen.
Die US-Fluggesellschaften United und Continental schließen sich zur weltgrößten Airline zusammen. Das teilten beide Unternehmen mit. Sie wollen in dem hart umkämpften Markt jährlich etwa 900 Millionen Euro einsparen. Zusammen befördern die Fluglinien 144 Millionen Passagiere im Jahr. Die Kartellbehörden müssen dem Zusammenschluss noch zustimmen.
Israels Premierminister Netanyahu hat sich in Sharm el-Sheikh mit Ägyptens Staatspräsident Mubarak getroffen. Der Besuch diente der Vorbereitung von Friedensgesprächen zwischen Israelis und Palästinensern. Als Vermittler sollen die USA auftreten. Nach israelischen Angaben ist die Aufnahme der Verhandlungen für Mittwoch geplant. Die Palästinenser haben ihre Teilnahme an den Gesprächen noch nicht bestätigt.
Der iranische Präsident Ahmadinejad hat vor den Vereinten Nationen für einen Eklat gesorgt. Auf der Konferenz zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrages in New York griff er die USA massiv an. Er bezichtigte Washington der Lüge und des Vertrauensbruchs. Mehrere Delegationen verließen daraufhin den Saal. Iran steht wegen seines Atomprogramms unter Druck. Die USA wollen die UN-Sanktionen gegen das Land verschärfen.
Während heute Mittag bei den Vereinten Nationen wie immer auch Touristen anstanden, bereitete man sich drinnen schon auf die Rede des iranischen Präsidenten Ahmadinejad vor, der die UN-Konferenz zum Atomwaffensperrvertrag für sich nutzen wollte. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon sprach zu Beginn und ermahnte in seiner Rede nach einem Appell zur nuklearen Abrüstung an alle Nationen den iranischen Präsidenten. Der Iran habe von sich aus alle Zweifel an seinem nuklearen Programm auszuräumen und er habe sich an die Resolutionen des Weltsicherheitsrats zu halten. Der iranische Präsident antwortete allerdings, wie man es von ihm kennt. Er griff polemisch die USA und das sogenannte zionistische Regime an. Er meinte damit Israel. Sie förderten, gestärkt durch eigene Atomwaffen, terroristische Netzwerke, sagte er. Zu verhandeln war da nichts mehr. Während dieser Polemik Ahmadinejads verließen neben der deutschen Delegation auch andere Europäer den Plenarsaal der Vereinten Nationen, auch die Delegation der USA.
Der iranische Präsident Ahmadinejad hat mit seiner Polemik nicht nur keinen Spielraum eröffnet, sondern sogar hier in New York noch für einen Eklat gesorgt. In etwa 1,5 Stunden wird die amerikanische Außenministerin Hillary Clinton sprechen. Es wird erwartet, dass sie eine harte Antwort erteilt.
Bundestagsvizepräsident Thierse hat Kritik an seinem Verhalten während einer Demonstration in Berlin zurückgewiesen. Der SPD-Politiker hatte sich am 1. Mai an einer Sitzblockade gegen einen Neonazi-Aufmarsch beteiligt. Die Polizeigewerkschaften nannten dies mit Verweis auf sein hohes Staatsamt empörend. Die Staatsanwaltschaft prüft den Anfangsverdacht einer strafbaren Handlung. Thierse erklärte dazu, die Beamten hätten ihre polizeiliche Pflicht erfüllt und die Demonstranten ihre staatsbürgerliche. Als Politiker könne er nicht andere zur Courage aufrufen und selbst nicht couragiert handeln. Beim Spitzentreffen zur Zukunft von Elektrofahrzeugen haben sich Politik und Industrie auf ehrgeizige Ziele verständigt. Deutschland soll zum Marktführer bei dieser Technologie werden. Und auf deutschen Straßen sollen 2020 eine Million Autos mit Strom fahren. Allerdings ist unklar, wie das erreicht werden soll. Die Autoindustrie fordert staatliche Prämien für Elektroautos. Die Regierung will die Forschung fördern.
Selbst den verregneten Fototermin hat die Bundeskanzlerin nicht gescheut. Elektromobilität ist wichtig, trotz Griechenland-Krise, so ihre Botschaft. Mit dem heutigen Autogipfel will sie der deutschen Industrie helfen, Leitmarkt für strombetriebene Fahrzeuge und Speichertechnik zu werden, allerdings ohne zu große Erwartungen.
Wenn wir unser Ziel erreichen, im Jahre 2020 eine Million Elektroautos auf deutschen Straßen zu haben, dann ist das eine Million von heute 45 Millionen Fahrzeugen. Das heißt also, es wird eine lange Weile von Koexistenz sozusagen zwischen Verbrennungsmotor und der Elektromobilität geben.
Nun sollen 7 Arbeitsgruppen Vorschläge erarbeiten, zum Beispiel wie Fachkräfte für die neuen Herausforderungen gewonnen werden können. Audi zum Beispiel hat erste Auszubildende im neuen Beruf der Elektrofachkraft Fahrzeugtechnik zum Abschluss geführt. Doch nach wie vor fehlen Ingenieure und Techniker. Und in der Batterietechnik sind Japan und China viel weiter. Die Wirtschaft wünscht sich Forschungsförderung.
Wir forschen den Löwenanteil 80-90%. Wir brauchen die Ergänzung an Hochschulen und Fraunhofer-Instituten durch die öffentliche Hand. Das ist klassische Forschungspolitik.
Grüne und Umweltverbände kritisieren das Vorgehen der Bundesregierung als Symbolpolitik. Elektroautos müssten Teil eines ganz neuen Energiekonzepts sein.
Elektroautos machen ökologisch nur dann Sinn, wenn der Strom regenerativ erzeugt wird. Wir brauchen aber insgesamt eine Stromproduktion, die wegkommt von Atomkraftwerken, die wegkommt von Kohle, die zu 100% erneuerbaren Strom hat.
Und bis dahin wäre es besser, alle Antriebsarten zu fördern, wenn sie wenig CO2 ausstoßen. Das würden auch die Autohersteller begrüßen. Eine Kaufanreizprämie aber soll es nicht geben.
Fußballprofi Kevin Kurani darf nicht mit zur WM, obwohl er zuletzt in der Bundesliga geglänzt hatte. Bundestrainer Löw will auf den Schalker Stürmer in Südafrika verzichten. Zur Begründung hieß es in einer Pressemitteilung: Bei allen Überlegungen in unserem Trainerteam sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass wir taktisch und personell andere Vorstellungen für die Zusammenstellung des WM-Aufgebotes haben. Kurani war im Oktober 2008 aus der Nationalmannschaft ausgeschlossen worden, weil er während eines WM-Qualifikationsspiels ohne Erlaubnis das Stadion verlassen hatte. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 4. Mai.
Die langgestreckte Tiefdruckzone über Europa reißt auseinander. Und so wird es morgen und auch am Mittwoch, zumindest im Norden, vorübergehend etwas freundlicher. Aber am Donnerstag gibt's wieder überall viele Wolken und zum Teil kräftige Regenfälle. Heute Nacht mal mehr, mal weniger Wolken. Örtlich fällt noch etwas Regen, auch einzelne Schauer sind dabei. In der zweiten Nachthälfte beginnt es im Süden wieder vermehrt zu regnen. Im Nordwesten scheint die Sonne morgen für längere Zeit, sonst überwiegen die Wolken, die im Osten und Süden zeitweise Regen, im übrigen Land nur ein paar Tropfen bringen. Der Wind bläst aus nördlichen Richtungen, im Süden und Südwesten sowie an der Nordsee teilweise frisch, sonst schwach bis mäßig. 1 Grad heute Nacht im Norden, örtlich Bodenfrost, an der Donau bis 9 Grad. Morgen Temperaturen von 8 Grad im Vogtland bis 16 Grad in Südostbayern. Am Mittwoch im Süden viele Wolken mit Regen Richtung Norden freundlicher und trocken. Nach einer teilweise frostigen Nacht geht's ab Donnerstag ziemlich ungemütlich weiter. An den Küsten wird es sehr windig.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.30 Uhr. Darin, wer zahlt die griechische Zeche? Fragen von Tom Buro an den SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel. Und Industrie unter Strom, wie Deutschland zum Vorreiter bei Elektroautos werden will.